Ich freue mich ganz besonders, heute predigen zu dürfen, ihr Lieben, weil wir haben ja im Anschluss ein Gemeindeforum. Das heißt, wir informieren über unsere Arbeit. Warum tun wir, was wir tun? Warum machen wir es so, wie wir es machen? Und wir sprechen darüber, über unsere Motivation, über unsere Zielsetzung, über meine persönliche Zielsetzung für diese Gemeinde und über die Ziele der Leiterschaft und über die Werte, die Grundwerte, die wir vertreten in unserer Arbeit. Nun, das wäre alles eine recht schöne Arbeit, wenn wir nur friedliche, nette Leute wären. Ich meine, wenn Jesus Christus ein netter, friedlicher Mann gewesen wäre, dann wäre er einer von vielen gewesen. Ich kenne viele nette, friedliche Leute. Es war Buddha ein netter, friedlicher Mann. Es gibt auch den ein oder anderen Hindu. Es gibt unter den Chinesen sehr viele, die waren auch sehr nette Männer. Es gibt weite Teile auf der Welt, die auch glauben, Mohammed war ein sehr lieber, netter Mann. Also auch Jesus war ein sehr lieber, netter Mann, wenn der ein Punkt nicht gewesen wäre, dass dieser Jesus Christus auferstanden wäre von den Toten. Und das hat mich persönlich in eine Enge getrieben, weil ich mir gesagt habe, stimmt das oder stimmt das nicht? Ist er auferstanden oder ist er nicht auferstanden? Diese Frage hat mich so weit in die Enge getrieben, ich brauchte darauf eine Antwort. Dann habe ich mir gedacht, ich war damals Ende 20, gedacht, also wenn der wirklich auferstanden ist von den Toten, dann ist es was Besonderes. Dann hat das auch Einfluss auf mein Leben, denn dann ist er irgendwo und dann kann ich mit ihm möglicherweise in Verbindung kommen und dann kann er mir vielleicht helfen oder ich kann mehr verstehen, ich kann verstehen, wo ich herkomme und ich verstehe, wo ich hingehe. Aber diese Frage war für mich entscheidend und auch für meine Frau damals. Ist er wirklich auferstanden? Ist er jetzt lebendig? Und ihr Lieben, wir leben jetzt so rund 2000 Jahre nach dem Ereignis der Auferstehung, nach dem Ereignis von Ostern. Wir erinnern jedes Jahr dran in der Christenheit an diese Auferstehung. Aber es ist dennoch 2000 Jahre zurück. Ich habe heute ein Kapitel mitgebracht, und zwar aus dem 2. Petrus, Kapitel 1. Ich werde das gesamte Kapitel lesen. Ein einziger Vers ist da drin, der hat mein Leben bestimmt hier für diese Arbeit. Aber das ganze Kapitel ist so lebendig. Und es stammt von einem Autor. Der Autor ist Petrus, er war Apostel. Und wir wissen, dass die Briefe, die die Apostel geschrieben haben, heißen, sind sogenannte, weiß das jemand, wie nennt man das, den Brief des Apostels? Das ist die Epistel. Also die Epistel ist nicht die Frau vom Apostel, sondern die Epistel ist der Brief des Apostels. Kleiner Exkurs in die Bibelschule. Ich lese ab Vers 1 bis zum Ende des Kapitels, ich glaube es sind 20 Verse. Und ich bin euch nicht böse, wenn ihr die Augen zumacht, dass ihr das Wort Gottes richtig aufnehmen könnt. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Es schreibt der Apostel an eine Gemeinde. Diesen Brief schreibt Simon Petrus, ein Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die denselben Glauben haben wie wir. Dieser kostbare Glaube wurde uns geschenkt, weil wir durch Jesus Christus, unseren Retter, von Gott angenommen sind. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Das wird geschehen, wenn ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernt. Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns in seiner Macht und Herrlichkeit zu neuem Leben berufen. Dadurch hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat euch zugesagt, dass ihr an seinem ewigen Wesen und Leben Anteil haben werdet. Denn ihr seid dem Verderben entronnen, das durch die menschlichen Leidenschaften und Begierden in die Welt gekommen ist. Deshalb setzt alles daran, Gott zu vertrauen und zeigt das durch ein vorbildliches Leben. Jeder soll sehen, dass ihr Gott kennt Diese Erkenntnis zeigt sich in eurer Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung erfordert Ausdauer und aus der wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern lieben und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren bekommen. Wenn ihr diesen Weg geht und dabei weiter vorankommt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Wer aber nicht auf diesem Weg ist, der tappt wie ein Blinder im Dunkeln, denn er hat vergessen, dass er von seiner Schuld befreit wurde. Deshalb sollt ihr euch mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat. Dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen und die Tür zur ewigen Welt unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Ich will euch immer wieder an all das erinnern, selbst wenn ich euch damit nichts Neues sage. Ihr seid ja längst davon überzeugt und in der Wahrheit gefestigt, die euch verkündet wurde. Trotzdem halte ich es für meine Pflicht, euch immer wieder daran zu erinnern und euch wach zu halten, solange ich lebe. Durch unseren Herrn Jesus Christus weiß ich aber, dass ich diese Erde bald verlassen muss. Deswegen sorge ich dafür, dass ihr euch das alles auch nach meinem Tod in Erinnerung rufen könnt. Wir haben euch doch keine schönen Märchen erzählt, als wir euch von der Macht unseres Herrn Jesus Christus und von seinem Erscheinen berichteten. Mit unseren eigenen Augen haben wir ihn in seiner ganzen Größe und Herrlichkeit ja selbst schon gesehen. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf dem Berg war, haben wir selber die Stimme des höchsten Gottes vom Himmel gehört. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in euren Herzen scheint. Doch vergesst nicht, kein Mensch kann jemals die prophetischen Worte der Heiligen Schrift aus eigenem Wissen deuten. Denn niemals haben sich die Propheten selbst ausgedacht, was sie sagen. Immer trieb sie der Heilige Geist dazu, das auszusprechen, was Gott ihnen eingab. Ungekürzt. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke, Petrus, für die klaren Worte. Danke, dass du uns bezeugst, du warst Augenzeuge. Du hast es selbst gesehen, was du geschrieben hast. Aber nicht nur du, es gaben auch viele andere. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns jetzt das Wort lebendig machst und die Botschaft, dass es in unser Herz fällt. Und dass die Gedanken in uns wirken und arbeiten. In Jesu wunderbarem Namen. Schließ uns dein Wort auf und deine Botschaft. Amen. Ihr habt's gehört, da waren ein paar Dinge drin, die sind, als ist es, spricht, steht er lebendig vor uns. Und an ein paar dieser Passagen habe ich mich so, als ich die Predigt vorbereitet habe, erinnert, mit Sergei zu sprechen über Predigt. Und wir haben manchmal gesagt, eigentlich, wie es da steht, predigen wir nichts Neues. Wir sagen ja jeden Sonntag im Grunde immer das Gleiche. Nicht dasselbe, aber das Gleiche. Aber im Grunde ist die Botschaft immer die gleiche. Jesus Christus ist auferstanden. Du hast ewiges Leben. Ich auch. Wir werden eines Tages mit ihm sein. Und fang an, das Leben, die Widrigkeiten zu überwinden. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Haben wir heute in der Einleitung gehört. Und es ist immer wieder das Gleiche und doch ist es nicht das Gleiche. Wir gehen hier raus, wir nicken das ab, wenn wir die Predigt hören und dann gehen wir rein in die Woche mit all den Widrigkeiten oder wir kommen nach Hause und schauen den Fernseher an, sehen die Nachrichten, schlagen die Zeitung auf, sagen, um Himmels Willen, was ist los in der Welt? Es ist ein Chaos, Krieg, es ist, viele Menschen leiden. Wenn man die Bilder sieht, Mazedonien, diese 13.000 Flüchtlinge mit ihren Kindern in diesen elenden Umständen, um nur ein Beispiel zu nennen. Und dann ist man sofort wieder in der Wirklichkeit angekommen. Und da ist unsere Aufgabe, und das ist das, was ich später noch sagen werde, nicht jetzt in der Predigt, aber nachher bei unserem Forum, die Vision, unsere Vision, dass die Vision meiner Frau und von mir gewesen, wirklich Familie zu sein und Familie zu predigen, nicht nur im natürlichen Bereich, sondern auch im geistlichen Bereich. Wir können Glauben nur leben und überleben, wenn wir einander haben. Wenn meine Frau und ich allein gewesen wären, ohne Glauben, ohne der Begegnung mit dem lebendigen, auferstandenen Christus, mit der Botschaft von dem auferstandenen Christus. Ich weiß nicht, über früher oder später wären wir selber wahrscheinlich dran gescheitert, Gutmenschen sein zu wollen. Ja, wie ich hier vorgelesen habe im ersten Kapitel, da heißt, da ist von den fleischlichen Begierden der Welt die Rede, die verantwortlich gemacht werden dafür, für das Chaos in der Welt, das ist es auch. Und diese fleischlichen Begierden und diese Versuchungen der Welt, die schleichen sich auch in jede Beziehung. Wir waren damals relativ jung verheiratet, wie lang? 4, 5 Jahre, als wir diese Fragen gestellt haben, gibt es diesen lebendigen Gott? Bilden die sich das alles ein, die Kirchgänger? Ja, mit einer Bibel unterm Arm, mit weißem Stehkragen, und dann geht man sonntags in die Kirche. Das war uns irgendwie zu wenig. Das war uns ein bisschen zu flach. Aber die Frage, ist er auferstanden? Und wo ist er? Die ist uns nachgegangen. Und Gott sei Dank, muss ich sagen, ist die Gnade Gottes unserem Leben erschienen und wir durften durchbrechen zu diesem Glauben. Wir haben diesen Schritt gewagt und haben gesagt, okay, wir wollen es wissen. Und Gott sei Dank hat er sich uns offenbart und er gesagt, ja, hier bin ich bin da, ich bin auferstanden. Und unser Leben verlief fortan völlig anders als das, was ich mir gedacht hatte. Auch danach kamen ein paar Passagen, die liefen völlig anders. Werde ich vielleicht nachher noch sagen, in der Vision heute Nachmittag. Aber das war das Entscheidende für mich, das war das Entscheidende. Das Lebensrettende, das war der Boost, der uns rausgehauen hat aus unserem Leben, aus unserem bisherigen Denkweise, plötzlich zu erkennen, es gibt einen lebendigen Gott in der Form von Jesus Christus, der hier als Mensch unter uns gewohnt hat. Und diese Kraft, diese Tatsache, dieses Ereignis um den Jesus Christus rum hat unser Leben verändert. Und wir möchten, dass sich durch unser Leben das Leben anderer verändert. Wir möchten Menschen nicht an uns binden, sondern wir möchten versuchen, Menschen an Christus zu binden, Menschen an Gott zu binden, sie zu führen in eine Beziehung mit Christus. In diesem Kapitel kommen 2 Verse exakt wiederholt vor. Oder ein Vers wird noch einmal wiederholt. Dort heißt es, wenn ihr Gott und unseren Herrn Jesus Christus besser kennenlernt. Ihr Lieben, um das geht's im Leben. Und das ist eine lebenslange Aufgabe, Gott und Jesus Christus besser kennenzulernen, von Tag zu Tag. Als wir jung im Glauben waren, wir haben am 9. September 1981 unser Leben Jesus übergeben. Das ist eine ganze Weile her. Wie viel ist sie? 35 Jahre, oder? Sie ist ja 37 Jahre. Da haben wir gedacht, jetzt beten wir und schwupp, der lebendige Gott ist ja lebendig, wir beten und zack ist die Erhörung da. Und es war so ähnlich mit meiner ersten Geschäftsreise nach Japan. Ich habe damals so gewartet und ich war jung, ich hörte immer nur vom Vorstand die Ansage, nee, Sie sind noch jung, Herr Konschwitz, Sie haben noch keine Erfahrung, wir können Sie noch nicht wegschicken. Ach, bitte, schicken Sie wieder. Nein, Sie müssen noch Erfahrung sammeln. Ich werde gläubig am 9.9.81. Ich gehe auf meine Knie, ich kann mich noch erinnern, ich habe geweint, weil ich so verzweifelt war. Ich möchte jetzt endlich eine Auslandsreise machen. Ich komme am Montag in die Firma und werde zum Vorstand gerufen. Und es lag ein Reiseantrag da, unterschrieben, $12.000 Vorschuss. Und ich durfte nach Südostasien und das war der Durchbruch von an. Ich habe ja, wie ihr wisst, Exportkaufmann gelernt ursprünglich und Außenhandelskaufmann. Habe viel in meine Sprachen investiert und immer nur vom Schreibtisch aus. Naja, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Endlich durfte ich reisen und meine Sprachen sozusagen im Feld anwenden. Boah, was war passiert? Ich bete und Gott erhört das Gebet, wo ich jahrelang für gebibbert habe, schon als ungläubiger Mensch. Als ich immer abends in die Sprachkurse investiert habe, wo andere saßen im Bierzelt und ich habe Englisch und Französisch gepaukt und ein bisschen Spanisch. Es kostet Opfer, wenn man sich in einem bestimmten Bereich einfach fortbilden will. Und dann habe ich gedacht, aber irgendwie war in mir was, ja, eines Tages werde ich das anwenden. Und dann hörst du jahrelang, Sie müssen erst Erfahrung sammeln. Sie schicken wir nicht raus. Ich lerne, höre von dem Glauben an einen lebendigen, auferstandenen Gott. Ich gebe ihm mein Leben, wie wir damals gesagt haben. Wir haben gebetet, haben ihn eingeladen. Wenn du lebendig bist, komm in mein Leben. Mach was aus meinem Leben. Er kommt, ich bete, ich möchte gern eine Geschäftsreise machen und ich kriege eine tolle Südostasienreise nach Japan, nach Taipei, nach Singapur, nach Pakistan und wo ich überall war, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, alles an dieser einen Reise. Boah, und ich habe mir gedacht, es geht so weit. Ich bete und Gott beantwortet die Gebete. Denkste, es ging nicht so weiter, ihr Lieben. Aber mit einem ging es weiter. Jesus Christus immer besser lernen. Und ich möchte euch heute zurufen, alle diejenigen, die schon gläubig sind, gebt nicht auf, diesen auferstandenen Christus besser kennenlernen zu wollen. Es ist eine lebenslange Aufgabe. Aber in ihr, in diesem Jesus Christus besser kennenlernen, da steckt so viel. Hier dieser Vers sagt, dann ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Genau das wird passieren. Der nächste Satz ist nämlich, dann werdet ihr Jesus Christus besser kennenlernen. Sein Friede, seine Gnade wird euch mehr erfüllen, hier innen drin. Wenn du von Gnade erfüllt bist, wenn du von Frieden erfüllt bist, dann garantiere ich dir, dann bekommst du ganz andere Gedanken. Deine Gedanken verändern sich. Du bekommst plötzlich, du siehst Chancen, wo andere Risiken sehen. Du siehst plötzlich Herausforderungen, auf die du zugehen willst, Probleme, die du lösen willst, wo andere vor Angst zurückschrecken. Aber ich sag dir auch, diese, was dann mit dir passiert in deinen Gedanken, was in deinem Leben passiert, ist nicht etwas, was du alleine, womit du alleine durchs Leben gehen kannst, sondern du brauchst dann in dem Maß, wie Gott sich dir offenbart, wie Christus, wie du ihn immer besser kennenlernst, in dem Maß brauchst du Männer und Frauen neben dir, Freunde, die dich unterstützen, die dir, wenn du Rückschläge hast, denn die kommen auch, die dir Mut machen. Und die Rückschläge sind nicht da, weil Gott uns quälen will, weil er sich denkt, ach, jetzt habe ich einfach mal so eine Laune, jetzt haue ich dem einfach mal eine vor den Latz. Der ist mir ein bisschen zu hochmütig. Überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Gott hat nur eins im Sinn, uns weiterzuentwickeln. Und die größte Gefahr und der größte Sieg vom Feind in unserem Leben wird sein, wenn er uns versucht zu isolieren, uns ins Abseits zu bringen, weg von unseren Freunden, mit all unseren Niederlagen, mit all unseren Enttäuschungen, uns isolieren und weg ins Abseits. Ich war ein paar Mal in so einer Situation, wo ich das gespürt habe, wo ich selber immer ein Stückchen weiter weggerückt bin innerlich und wo ich gemerkt habe, wo das hinführt. Und ich habe mich durch persönliche Entscheidungen immer wieder neu entscheiden müssen. Ja, ich will glauben. Und jedes Mal, wenn ich das von ganzem Herzen wieder festgemacht habe, ich will dranbleiben am Glauben. Wenn die Erschütterungen in meinem Leben so groß waren und ich meinem Christus gesagt habe, ich verstehe das alles nicht, aber ich vertraue dir. Ich weiß, du bist da, weil ich habe so viel mit dir erlebt, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass es keine Einbildung ist. Dann kam ich weiter in meiner Entwicklung. Dann ging es weiter voran. Dann haben sich sogar die Umstände verändert an der einen und an der anderen Stelle. Ihr Lieben, aber es geht nur über den Jesus Christus besser kennenlernen. Und die Gnade wächst. Und der Friede in uns. Der andere Satz finden wir ein paar Verse weiter unter. Da heißt es, wenn ihr diesen Weg geht, davor ist das mit der Selbsterkenntnis, mit der Selbstbeherrschung, mit der Ausdauer und die dann schließlich dazu führt, dass man alle Menschen liebt und dass die Liebe Gottes alle Menschen erfassen wird. Wenn ihr diesen Weg geht und dabei weiter vorankommt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen. Das heißt, in dem Maß, wie ich meinen Christus immer besser kennenlerne, wird mein Glaube gefüllt, werde ich befähigt, mehr zu glauben. Ich wachse im Glauben, ich wachse in der Hoffnung und in der Liebe. Hier dieser Vers spricht davon, im Glauben. Und der Glaube ist das, womit ich Berge versetzen kann. Der Glaube ist das, der mich Positives Konstruktives sprechen lässt, wo alle anderen um mich rum nur negativ sind, zetern und schimpfen. Und ich bin in der Hinsicht, muss ich sagen, bin ich Gott schon dankbar, dass ich auch im Beruf bin. Dort ist ja auch, das ist im Grunde, das ist hier nicht vollzeitlicher Dienst ist, die allermeisten hier sind im vollzeitlichen Dienst. Das heißt, wir sind immer für Christus, für Gott unterwegs, für seine Botschaft, für sein Reich, für das, was er uns aufgetragen hat, nämlich Zeugnis zu sein und Zeuge dessen, was er getan hat und was er noch tun wird. Aber wir brauchen dazu den Bruder und die Schwester neben uns. Und wenn wir im Glauben wachsen, aus der Beziehung heraus, dass wir Christus immer besser kennenlernen, dann verändern wir die Welt. Und um das geht's, werde ich nachher noch ansprechen bei der Zielsetzung, dass wir all das, was der Teufel seit dem Sündenfall auf den Kopf gestellt hat, dass wir vom Kopf das wieder auf die Beine stellen, umdrehen. Überall dort, in dem Bereich unseres Lebens, wo wir Einfluss haben. Und das ist eine ganze Menge, ihr Lieben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einander haben. Er sagt hier, Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Alles ist da. Aber der Knackpunkt, die Veränderung unserer Persönlichkeit, ich war ein ganz anderer vor 37 Jahren, als ich es heute bin. Ich bin noch lang nicht am Ziel. Aber ich wäre in eine völlig andere, und ich sage euch, ich wäre mit meinem Charakter in eine ganz andere Richtung, hätte ich mich entwickelt. Überwältigt, gesteuert, geprägt von den menschlichen und fleischlichen Begierden dieser Welt, wie es hier ist. Die menschlichen Leidenschaften und Begierden, die sind in dieser Welt. Und die sind dafür verantwortlich, dass so viel Leid passiert, weil die Menschen sich davon mitreißen lassen. Lernst du Gott kennen? Lernst du den auferstandenen Christus kennen? Fängst du plötzlich an, von ihm Gedanken zu bekommen? Der Heilige Geist ist ja nicht etwas, was irgendwo weit weg ist, sondern die Bibel bezeugt uns, dass der Heilige Geist uns gegeben wurde. Er wurde zu uns gesandt. Christus hat gesagt, wenn ich jetzt nicht gehe, kurz vor seiner Kreuzigung, ja, dann kann euch der Heilige Geist nicht geschickt werden. Wenn ich nicht gehe, dann kommt der Heilige Geist nicht zu euch. Und der Heilige Geist, der ist euer Tröster, euer Verteidiger, der ist euer Rechtsanwalt, der Heilige Geist ist euer Beistand. Der Heilige Geist ist die Kraft, die ihr braucht, um zu überwinden. Und kann man sagen, naja, das hätte man alles viel einfacher haben können. Gott hätte einfach mal so gemacht und wir haben all das, was nötig ist. Ja, das hätte er. Ich weiß nicht, warum er es so gemacht hat. Eine Antwort, mit der ich mich zufrieden gebe, ist, dass er dringend unsere Mitarbeit braucht und unsere freiwillige Entscheidung. Er will, dass, was immer wir tun, wir freiwillig tun und aus der Überzeugung heraus, dass wir es für ihn tun und dass unsere Freiwilligkeit das Entscheidende ist für ihn. Und dazu brauchen wir oft Zeit, dazu brauchen wir auch Zubereitungsprozesse, weil wir so durchdrungen sind von dem ganzen Umfeld, in dem wir leben, in dem wir aufgewachsen sind, das uns auch erzogen hat und mit Wissen zugeschüttet hat, dass wir genau diesem eigentlich aus dem Weg gehen. Dass das Göttliche sehr weit weg ist und Gott uns wieder ganz langsam an das Übernatürliche heranführen muss. Es gibt andere Kulturen, da ist das einfacher. Bei uns ist es schwieriger. Fikri hat ja gesagt, Pastor Youssef, als er hier war, es ist viel einfacher, mit einem Moslem über Jesus Christus zu reden, als mit einem Atheisten. Dem Moslem brauchst du nichts erzählen von Wunder, der glaubt an Wunder. Und die hier sind, diese Menschen, die jetzt durch Krieg davongetrieben werden aus ihrer Heimat, sie braucht Wunder. Ich glaube an Wunder. Auch der Moslem glaubt an Wunder. Es war so schön, wie wir zusammen für Wunder gebetet haben bei der letzten Begegnung im Café. Und wir werden weiter beten um Wunder, dass Wunder passieren. Das ist alles, insoweit ist es einfacher, diesen Menschen, den lebendigen, auferstandenen Christus, uns mit ihm über ihn zu unterhalten. Aber viel wichtiger ist, ihn bekannt zu machen. Dass unser Wesen so glaubhaft und so glaubwürdig ist, dass sie sagen, ja, ich möchte auch diesen Christus kennenlernen. Deswegen sind wir unterwegs, ihr Lieben. Deswegen schreibt Petrus, deshalb setzt alles dran, Gott zu vertrauen. Und zeigt das durch ein vorbildliches Leben. Und hier ist das Punkt, dass die Erkenntnis Gottes sich in dem Maß in uns zeigt, wie unser Charakter verändert wird. Es heißt hier, diese Erkenntnis Gottes zeigt sich in eurer Selbstbeherrschung, war mein größtes Problem vor 37 Jahren. Sag jetzt bitte nichts, sagt sie das heute auch noch. Selbstbeherrschung erfordert Ausdauer. Geduld, habe ich vorhin gehört in der Einleitung. Geduld ist so wichtig. Ja, wir brauchen Geduld. Geduld ist einerseits eine Frucht des Geistes, aber Geduld ist andererseits auch etwas, was der Selbstbeherrschung folgt. Und die Selbstbeherrschung ist etwas, was ich bestimme mit meiner Entscheidung. Gehe ich jetzt in die Luft oder bleibe ich ganz cool und ruhig? Selbstbeherrschung erfordert Ausdauer. Wie sieht's aus mit der Geduld? Und aus der wiederum, aus der Ausdauer, aus der Geduld, aus dem Warten können, aus dem sich zurücknehmen zu sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du zum rechten Moment das tust, was ich jetzt nicht kann. Aus dieser Ausdauer wiederum erwächst wahre Liebe zu Gott. Und wenn wir lernen, unseren Gott wirklich zu lieben, bedingungslos, egal was passiert in unserem Leben, dann passiert plötzlich etwas in uns und wir lieben unsere Brüder und Schwestern. Plötzlich fangen wir an, Menschen zu lieben, die wir kaum kennen, nur weil sie das gleiche Bekenntnis haben als wir an Jesus Christus, und man fühlt sich plötzlich, ja, man fühlt sich wie unter Brüdern und Schwestern. Das ist eine Terminologie aus einer Familie. Brüder und Schwestern gibt's in der Familie. Das war für mich ein Schlüsselereignis, als ich in Tokio ankam. Das war die erste Station an meiner Reise, wo die Gebetserhörung, von der ich erzählt habe. Und ich kam in Tokio an, ich war überhaupt nicht vorbereitet. Ich machte so einen Crashkurs in Japanisch, um ein bisschen zu begrüßen und auf Wiedersehen. Haben Sie einen schönen guten Tag und so zwei Handvoll Vokabeln. Das war alles. Und dann komme ich dahin und ich erkenne nicht mal Werbung, alles fremde Zeichen. Und auch die Zeichen waren unterschiedlich. Ich habe später gelernt, da gibt's Katakana und da gibt's die chinesischen Schriftzeichen. Das heißt, die haben Schriftzeichen, die sehen wie chinesisch aus, und dann haben sie Schriftzeichen, die sehen so ähnlich aus. Das ist aber ein ganz anderes Schriftsystem. Und die haben 25.000 Buchstaben oder Zeichen. Das ist eine. Und ich komme dahin und ich konnte nicht mal, ja, hier würde man Coca-Cola oder irgendwie so eine Reklame, waren riesige Reklamen an den Hochhäusern. Ich verstehe nichts, gar nichts. Alle gucken mich groß an, wegen meinem Äußeres, es sind nur Japaner um dich rum. Und dann bin ich da und dann habe ich so ein Büchlein mitbekommen von meinem Pastor damals. Ich hatte mich ja gerade bekehrt. Am Tag davor war ich getauft worden und da steht drin Adressen der Pfingstkirchen in Tokio. Und dann ist ein in der amerikanischen Botschaft und dann bin ich mit dem Taxi dahin gefahren, frischgläubig. Komm da hin und werd umarmt und dann haben die mich da herzlich begrüßt, gleich zum Essen eingeladen, und einen Gottesdienst gab's da, so eine Art Hauskreis. Das war richtig familiär und ich sage euch, ich habe mich gefühlt, das war unbeschreiblich. Fremde, noch nie gesehen, diese Menschen, aber es hat sich hier für mich vollzogen, was ich hier eben vorgelesen habe, die Erfahrung, Brüder und Schwestern zu haben, Teil einer Familie zu sein. Dieses Erlebnis war 1981, das hat mich so geprägt. Später dann, viele Jahre später, dass meine Frau und ich gesagt haben, für uns ist das Wichtigste in unserer Arbeit, Familie zu sein, Familie sein zu dürfen, Brüder und Schwestern zu haben. Und in einer Familie, wir hatten ja selber unser eigenes Regelwerk in unserer Familie, als die Kinder, ja, als wir Kinder hatten, ein Motto war immer, es darf über alles gesprochen werden. Hier, wir weinen zusammen, wir lachen zusammen, das habt ihr bestimmt auch schon von mir gehört. Wir essen zusammen, wir trinken zusammen, aber wir weinen auch zusammen. Wir reden auch über ernste Dinge. Und es ist ein geschützter Rahmen, unsere Familie. Und die ganze Familie, soll die Gemeinde sein. Es soll Männer und Frauen erfahren, dass sie Brüder und Schwestern haben, dass sie Teil einer Familie sind. Halleluja. Preis dem Herrn. Ich will gern das Ganze fortsetzen. Vielleicht an einem anderen Sonntag. Ich kann darüber viel erzählen und euch viel ermutigen, ihr Lieben. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Ich bin 5 Minuten drüber auf meiner Uhr, 7 Minuten über die Zeit. Und möchte hier an dieser Stelle Schluss machen. Ich werde das Kapitel ganz durchpredigen mit euch das nächste Mal, wenn ich wieder dran bin. Aber so viel jetzt euch mitgeben, ihr Lieben. Familie, Brüder und Schwestern zu haben, das Evangelium erlebt und erfahren zu haben, ist es wert, wirklich nicht nur dafür zu leben, sondern auch dafür zu sterben. Ich bin ja immer permanent auf allen möglichen Fortbildungen gewesen in meinem Leben und Trainings und Persönlichkeitstrainings. Auch mein Trainer gesagt, Leute, es ist nur wichtig, nicht nur wichtig für etwas wirklich sich hinzugeben, was es wert ist, dafür zu leben, sondern auch, was es wert ist, dafür zu sterben. Für meine Familie, da würde ich gerne mein Leben geben, ihr Lieben. Und eigentlich ist jeder Einzelne von uns ein potenzieller Pastor oder eine potenzielle Pastorin. Und mit dieser dicken Nuss, da möchte ich euch jetzt alleine lassen, mit dieser Aussage, ich schließe das ab jetzt mit Gebet, dann machen wir Pause, haben Kaffee und dann hinterher geht's dann mit Vision weiter und auch Zahlen. Ihr werdet sehen, was wir für einen Haushalt haben, wo unser Geld landet und was wir hier tun, gemeinsam, weiter mit euch, hoffe ich. In diesem Sinne, ich schließe ab mit Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort. Ich danke dir, Jesus Christus, dass du auferstanden bist. Halleluja, das ist das Wichtigste. Danke, Gott, dass du dich mir offenbart hast in aller Deutlichkeit und Klarheit. Und meinen Geschwistern, den allermeisten hier in diesem Raum. Ich danke dir und ich bete, Herr, dass du weiter Gnade schenkst und Menschen hineinführst in dieses Erlebnis, den Auferstandenen kennenzulernen. Danke, Vater, in Jesu Namen, für dein Wort, Herr. Verändere uns weiter. Führ uns dahin, dass aus der Liebe zu dir wir unsere Brüder und Schwestern lieben und wir schließlich alle Menschen lieben, wie dein Wort es sagt, in Jesu wunderbarem Namen. Amen.